Ja, es ist ja einige Wochen schon her, dass wir die Bibelstunde hatten. Und es ging in dem Text um die Versuchung, die Jesus erlebte. Und somit will ich eine kurze Rückfrage oder mal reinfragen, noch in unsere Erinnerung, was uns von dem Erlebnis, dass Jesus durchmachen musste als Mensch, noch in Erinnerung geblieben ist. Auch vielleicht als Hilfe in der Versuchung, als Trost für uns oder auch als ein Weg in der Versuchung, mit Versuchen umzugehen. Wer hat noch was in Erinnerung? Ja, Lina, du hast den Mut für alle aufgebracht und jetzt denke ich so, dass in den vielen Herzen das Gleiche bewegt wurde. Jesus hat mit dem Wort Gottes geantwortet. Er hatte viele andere Mittel, aber dieses Mittel haben wir Menschen. Er hat hier wie ein Mensch gehandelt, der uns auch ein Zeichen gibt. So dürfen wir, so sollen wir. Das ist unsere Waffe gegen Lügen, Verführung und dem Teufel. Und so hat er auch, glaube ich, uns, wir haben ja uns mit dem Gedanke auch kurz auseinandergesetzt, was ist, versucht Gott auch oder nicht? Und doch zu dem Entschluss gekommen, dass wenn Gott, wenn es in der Bibel über die Versuchung Gottes gesprochen wird, dann ist gemeint, dass Gott erprobt uns Menschen. Und wenn der Satan versucht, dann will er uns zu Fall bringen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das will Gott niemals. Er will keinen Menschen zum Fall bringen. Aber Erprobungen gibt es, auch im Leben von Gläubigen, die Gott in unserem Leben stellt. Somit lesen wir heute den Text weiter. Das ist Kapitel 4, Matthäus-Evangelium, von 12 bis 25. Und es ist so der Abschnitt vor der Bergpredigt. Die Bergpredigt wurde ja schon in den Sonntagspredigten reingenommen. Die werden wir auch noch vervollständigen. Somit werden wir in der Bibelstunde die jetzt nicht so nochmal erfassen. Vers 12, Matthäus 4. Als er aber gehört hatte, ja, wir können das auch anmachen. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das ist nach der Versuchung, nach der Taufe und Versuchung, so die Einheit aller Evangelisten, dass danach der öffentliche Dienst von Jesus beginnt. Dass er in diesem Abschnitt, auch Matthäus, wir werden das später lesen, dass noch einmal diese Zeitspanne noch mal zusammenfasst, was da so an der Hauptsache geschieht. Aber es ist hier ein Wendepunkt schon jetzt zu merken, dass Jesus hier eine Entscheidung trifft, die hier jetzt nicht weiter entschlüsselt wird, auch nicht begründet wird. Nur der folgende Text sagt uns, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesprochen wurde. Johannes wird hier überliefert, somit merken wir, dass Matthäus auch einen ganzen Bereich sozusagen nicht beleuchtet. Das, was dann später nochmal über die Verhaftung von Johannes kommt, das ist dann später nochmal in Kapitel 10, wird das nochmal ausführlicher beschrieben. Aber daran merken wir, dass dieser ganze Abschnitt von 12 bis 25 auch irgendwo eine Zusammenfassung ist von einem längeren Dienstzeit von Jesus. So wird Matthäus das viermal machen. Er wird immer wieder Zusammenfassungen machen. Und das, dieser Abschnitt ist eine davon. Dass Jesus nicht nach Jerusalem geht, da wo Johannes taufte, dass Jesus nicht zum Tempel geht, nicht sich in der Hauptstadt niederlässt, das, glaube ich, darf auch oft und hat auch oft schon Missionare ermutigt, dass sie nicht nur Großes und Vornehmes erreichen wollen, sondern auch das Einfache, das Verachtete. Und das zählte so, dieses Gebiet in Galiläa zählte dazu. Und Jesus, glaube ich, ist sich hier treu, was wir auch gesagt haben, das ist zu merken in dem Geschlechtsregister, wie viel Nähe dazu zu dem einfachen Menschen ist, wie viel Nähe zu den nicht besonderen Menschen, sondern einfachen Menschen, auch Menschen, die jetzt in ihrer Geschichte, ja, mehr zu den, man würde sie so in seine Verwandtschaft vielleicht gar nicht aufnehmen wollen. Das haben wir da gemerkt. In seine Geburt, Bethlehem, Krippe, Einfachheit. Wir sehen auch da wieder dieses gleiche Vorgehen von Jesus und er bleibt sich hier auch treu und beginnt seinen Dienst in eine Gegend, die von der geistlichen Seite im Volk und von der Achtung, von der Wertschätzung verachtet war, die nicht besonders was aufzuweisen hatte, die hier auch in dem Zeugnis von Jesaja als ein Land der Finsternis beschrieben wird. Es war, glaube ich, in der Geschichte der Menschen mit Gott oft diese Frage, sollen wir uns zu den Mächtigen gesellen, dass wir von denen Schutz und Anerkennung bekommen. Ich glaube, diese Stellen machen uns Mut in dem Vertrauen, das nicht zu tun, davon frei zu sein, sich nicht in den Schutz der Mächtigen zu wähnen, sondern in dem einfachen Zeugnis. Letztens sagte ein Bruder, er hatte fragte so über seine Lebenseinstellung, sein Grundmotor, so wie er das Leben selber erfasst, wie er sich in dem Leben sieht. Da hat er mir Römer 12 zitiert und sagt, ich habe gelesen, seid gleichgesinnt gegeneinander und trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Und das war so sein Gedanke, sein Herz. Lag da, das wollte er so, das war eine bewusste Glaubensentscheidung und da finde ich die ganz biblisch. Das sind Spuren von Jesus, der das auch hier so wählt. Johannes wird überliefert und das bedeutet jetzt nicht, er hatte Angst, weil er schon verhaftet wurde und jetzt würde er auch noch verhaftet werden, sondern das Volk brauchte 3 Jahre den Messias als Zeuge unter sich. Das war Gottes Plan. Das wusste er. Und deswegen waren das auch weise Wege, nicht unnötige Konfrontation, nicht sofort, ich bin mutig und stelle mich hier in Jerusalem hin, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, sondern er zieht sich hier zurück in eine Gegend, wo er seinen Dienst beginnen kann, eine verachtete Gegend, aber von daher hat er die meisten Jünger gewonnen unter diesen einfachen, verachteten Menschen, Fischer. Nicht besonders Gelehrte, nicht große Theologen, einfache Menschen aus der Gegend, wo er war, die hat er zu seinen Jüngern berufen. Deswegen die Zeit erkennen, so als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Das wird ja eine Herausforderung bleiben für uns. Und so wie wir das Buch der Prediger kennen, das alles hat seine Zeit und die zu erkennen. Ich glaube, das kann man nicht immer alles vorplanen und wissen. Es sind Führungen, Fügungen. Es ist oft Ringen und Gebet, dass wir diese Zeit erkennen, wann wir was tun sollen. Hier war das, die Verhaftung des Johannes war für Jesus ein Zeichen, wann er nach Galiläa sich zurückziehen sollte. Und so wie wir sehen, einige Stationen sind hier von Johannes erwähnt, aber von Matthäus nicht. Und somit in dieser Zeit ist schon das Wunder zu Kana geschehen. Das erste Passafest in Jerusalem. Und er verlässt Nazareth und wohnte in Kapernaum. Das ist der folgende Text. Denn haben wir damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, das Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und in dem Schatten des Todes sitzen, Licht ist ihnen aufgegangen. Der direkte Vers in dem Jesaja lautet so: Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, das Bedrängnis hat. In der ersten Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Und in der letzten bringt er es zu Ehren, den Weg am Meer, das jenseits des Jordan, der Kreis der Nationen. Das ist der Text bei Jesaja. Das ist geistliche Anwendung. In der damaligen ersten primären Bedeutung hatte dieser Text etwas mit der babylonischen Gefangenschaft zu tun. Und da sie die nördliche Teil des Landes waren, waren sie auch erstes dran, wo die babylonische Besatzung ja schon viel früher ansetzte als im übrigen Land. Und es war verachtet, es war verlassen, es war ein besetztes Land vor allen anderen Teilen Israels. Und deswegen war diese Prophezeiung auch in der Hinsicht für die damalige Zeit, hatte die auch diese primäre Bedeutung. Matthäus erkennt in dieser geschichtlichen Vorgang, erkennt er, was hier Ehre, Licht und der Weg am Meer, das ist der Weg des Lichts wahrscheinlich, den Jesus da mit seinen Jüngern durchgeht, der das Land der Nationen oder im Schatten des Todes, Land der Heiden, das bedeutet, sie waren sehr umringt von Heiden, viel stärker wie das mittlere oder südliche Israel. Dass Jesus, der Messias, hier auch Nazareth verlassen muss, oder er verlässt diese Stadt, erklärt Matthäus hier auch nicht, aber in Lukas, da wird das nochmal erwähnt, Lukas 4, dass die Leute in Nazareth wollen Jesus töten. Die wollen ihn von den Klippen stürzen. Und er verlässt dann diese Stadt und hat in der Zukunft seinen sein Zuhause in Kapernaum. Eduard, du hast schon erwähnt, dass es so Missionaren auch so geht. Die wissen nicht so richtig, wo sie zu Hause sind. Und es ist ja auch wieder bemerkenswert, glaube ich, für uns, dass es doch in Kapernaum einen Ort gibt, wo er ein- und ausgeht, obwohl er von sich selber ja sagt, der Menschensohn hat keinen Eigentum in dieser Welt. Aber er hat einen Ort, wo sie ihn aufnehmen, wo er ausruhen kann, wo er ein gewisses Zuhause haben kann. Deswegen, ich verbinde das dann auch mit dem Fluch Kains. Das finde ich immer was ganz Schlimmes, wenn das. Und so heißt es da, dass du wirst dein ganzes Leben unstet sein. Du wirst keine Ruhe finden, keine Geborgenheit, kein Zuhause. Und der Menschensohn findet das hier in Kapernaum, nicht da, wo er aufgewachsen ist, wo er dann doch eine massive Ablehnung erlebt. Und so wird Galiläa sozusagen für das Zuhause von Jesus in seinem irdischen Wandel. Das ist sozusagen der Text bei Jesaja. Und so wendet Matthäus ihn in der Anwendung an Jesus an. Und von da an, Vers 17, begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In diesem Abschnitt beginnt sozusagen eine Zusammenfassung von eine ganze Zeit. Und in diese Zusammenfassung ist auch der Inhalt seiner Predigt noch einmal zusammengefasst, seines ganzen Dienstes, aber auch der Inhalt seiner Predigt. Es kommt jetzt die Berufung seiner Jünger und dann wird noch einmal dieser ganze Abschnitt bis zu Kapitel 8 und 9 aus dem Überblick gegeben in diesem restlichen Text. Und das tut, wie gesagt, Matthäus mehrere Mal. Kapitel 8 und 9 sind so viele Wunder, die Jesus tut, die werden da erwähnt. Und dann kommt noch einmal der Abschnitt von dem von der Verwerfung des Königs. Das ist so, was ja hier schon zu merken ist, dass das von Anfang an nicht eine Annahme war. In Jerusalem wurde er nicht angenommen, von Anfang an nicht. Aber in Galiläa hat er erstmal den Raum zum Wirken, den Raum zum Predigen. Was sind die Merkmale von der Predigt von Jesus? Was können wir hier sagen, ist immer noch für die Gemeinde Jesu wichtig? Das Wort Gottes. Ich glaube, das ist hier ganz eindeutig, dass die Kraft des Evangeliums in dem Wort liegt. In den folgenden Texten, in den Heilungen, kommt dann die praktische Hilfe, die Nähe zum Menschen, auch in Jesus seinen Taten vor. Aber ihr habt hier einen sehr deutlichen Auftrag auch an seine Jünger gegeben, indem dass sie das Wort verkündigen. Denn das Wort wird oft ausgesprochen aus einer Autorität Gottes und weniger vielleicht aus einer Erfahrung des Menschen. Und das ist gerade so, was wir nicht verlieren dürfen, glaube ich, bei alledem, was man auch sagt, Erfahrungen der Menschen kommen vielleicht werden schneller verstanden, besser aufgenommen, besser verdaut bei den Menschen. Aber Jesus hat gepredigt, dass es Zeit ist, Buße zu tun, dass das Reich der Himmel nahe ist. Das war so seine Begründung damit. Es war Überzeugung, das sagen die später die Menschen, das haben wir so noch nie erlebt, dass da so eine Autorität dahinter steht. Die Begründung seiner Buße ist mit dem, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Gericht wird hier nicht angesprochen, aber vorausgesetzt. Ich denke, hier ist das zu spüren, dass dieses Gericht für die Menschen damals klar war. Eduard, wie geht ihr damit um, mit dem Gericht Gottes? Ich habe es so verstanden, dass das immer ein Thema ist mit dem Gespräch mit den Muslimen. Und somit ist das hier auch für die Zuhörer damals eine ganz klare Sache, dass das Gericht Gottes ist für sie immer präsent. Nur hier sagt Jesus, jetzt ist die Möglichkeit, man kann diesem Gericht, dieses Gericht ist jetzt eine Möglichkeit, dem aus dem Wege zu gehen, durch die Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Damit verkündet er auch sein eigenes Kommen, seine Gegenwart, sein Licht. Und als er aber nahe am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Ja, ein auch interessanter Text über die Nachfolge. Das wäre jetzt auch wieder, glaube ich, ein wertvoller Austausch. Wenn wir jetzt fragen würden, wie können wir heute Jesus nachfolgen? Gibt es da etwas Vergleichbares? Was ist heute Nachfolge? Ist Nachfolge das Gleiche als gläubig sein? Glaube und Gehorsam. Ja, Matthäus erwähnt das hier auch nicht in den Zusammenhang der Evangelien. Merkt man, dass es schon die dritte Begegnung ist, die sie haben, dass sie sich schon begegnet sind, dass sie auch vorher Jünger von Johannes gewesen sind. Und sie haben Johannes 1,35 war die erste Begegnung. Und hier ist dann schon die Berufung zum Dienst. Und in Matthäus 10, da kommt noch einmal eine feierliche Bestätigung. Da werden alle 12 noch einmal zusammenfassend bestätigten ihre Berufung und ihren Dienst. Somit hat das auch einen Prozess, ein gewisser Prozess in sich. Aber eine Frage bleibt das doch, eine offene. Ich denke, es wäre wertvoll, dass wir uns damit noch befassen, auch zu Hause mal nachdenken, mal nachlesen. Und weil ich weiß, in dem in dem Trennen, gläubig sein und Jünger sein, dass das nicht das Gleiche ist. und Nachfolge und gläubig sein, das ist auch nicht das Gleiche ist, finde ich das schwierig vom biblischen Text her. Ich finde, dass es doch eine viel engere Verbundenheit gibt und Jünger sein und gläubig sein, dass ich das decken muss. Und gläubig sein und Nachfolge muss ich auch decken. Aber die Berufung zum Dienst, das ist so auch ganz besondere Wege im Leben für einen ganz bestimmten Lebensweg. Da, glaube ich, Eduard, kann ich mich noch erinnern, was du mal sagtest in deiner noch Junggesellenzeit und Anfang deine Jugendzeit hier. Ich würde ja auch das nicht wollen, aber ich weiß, wenn ich das jetzt nicht tue und diesen Weg nicht gehe und nicht in diesem Ruf folge, dann werde ich ungehorsam sein, das werde ich nicht können. Deswegen ist die Berufung zum Dienst noch auch eine Erfahrung für sich, aber die Texte, die biblischen Texte, die überschneiden sich. Etliche Mal werden wir in die Nachfolge gerufen mit den gleichen Worten, die zum Glauben rufen, die zum ewigen Leben rufen, heißt das Nachfolge. Das andere Mal ist Nachfolge noch wieder eine Berufung für eine ganz besondere Aufgabe. Deswegen hat jemand mal gesagt, Nachfolge fordert. Das sagte Jesus einmal sehr deutlich mit sehr eindringlichen Worten. Wer mir nachfolgen will, der muss alles andere weniger schätzen als mich. Aber Nachfolge gibt auch Gelassenheit. Wir wollen das nicht nur auf dieses Fordern sehen, sondern es gibt auch Gelassenheit. Seinen Nachfolgern hat Jesus gesagt, schaut euch an, die Vögel. Schaut euch an, versorgt mein Vater sie, auch dich? Deswegen hat das beides. Es ist auch ein Schatz der Gelassenheit, des Vertrauens, der göttlichen Fürsorge. Das ist ja den Nachfolgern auch versprochen. Aber auch, wie Jesus sagte, wenn sie mit dem grünen Holz das gemacht habe, denkt dann doch nicht, dass sie das mit dem dürren anders machen werden. Deswegen hat das viele Seiten. Es ist ermutigend zu sehen, wie unser Herr Jesus in seiner Aufgabe sich selber treu geblieben ist, so wie das in den Vorfahren des Glaubens oft war, so ein Abraham erkennt auf einmal einen ganz wichtigen Moment und sagt zu dem König in Sodom, ich nehme von dir nicht einen Schuhriemen, damit du nicht später sagst, ich habe den Abraham reich gemacht. Nicht auf mächtige Vertrauen. Gott hat nicht diesen Blick, wie wir Menschen in Schubladen, in Kasten aufteilen, die wichtigen, unwichtigen, bedeutenden, mit denen geselle ich mich. Er bleibt sich hier treu, so wie er in der Krippe geboren ist. So wählt er auch wieder erstmal Galiläa, das Land der Finsternis, das Land der verachteten Menschen. Und offenbart sich da und dient diesen Menschen und lässt sich nicht von dem allgemeinen Meinung prägen, dass man sich von den Großen und Mächtigen beeinflussen lässt. Wir wollen uns an diesem Beispiel und Weg von unserem Herrn Jesus auch orientieren und nochmal in den Bibeltexten mal einfach eine Konkordanz nehmen, über Nachfolge mal nachschlagen. Und sehen, was sagt der biblische Text in diesem Zusammenhang? Nachfolge und Glaube, wie eng sind die beide Begriffe miteinander verbunden? Amen. Ich werde noch beten. Danke dir, Jesus, für diesen Weg des Lebens, dass du dieses Zeugnis aufrechterhalten hast. Du hast uns eine Predigt hinterlassen vom Reich Gottes, von seiner Nähe, von dem Weg dahin, hast diesen Weg auch bis zu Ende gegangen, bist für uns gestorben, bist auferstanden und hast uns den Heiligen Geist gesandt, auch als Zeugnis und Zeichen deiner Auferstehung und deiner Wiederkunft. Wir wollen in diesem Glauben auch in der Nachfolge wachsen, in dem Erkennen deines Willens, in dem Bekennen deines Namens und in dem Vertrauen auf dich. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Abend.